HR Info. Netzwelt.
So ein bisschen unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung bereitet die Europäische Union seit knapp 2 Jahren eine Verordnung vor, die nicht nur Datenschützer auf den Plan ruft. Die E-Evidence-Verordnung oder auch Europäische Herausgabeanordnung soll Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf digitale Daten in anderen Staaten der EU vereinfachen und nicht nur in der EU. Was dahinter steckt und warum die geplante Verordnung ziemlich kräftig in der Kritik steht, erfahren Sie heute in hr-info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel und mit ihm machen wir uns jetzt erst einmal so ein bisschen schlau, um zu verstehen, was in dieser geplanten Verordnung drin steht und drin steckt. Alexander, diese Verordnung orientiert sich am Cloud Act der Vereinigten Staaten und in dem steht drin, die US-Behörden werden ermächtigt, zum Zwecke der Strafverfolgung nicht nur auf digitale Daten in den USA, sondern auch außerhalb zuzugreifen. Wo ist denn da die Klammer zur Europäischen Union?
Ja, es ist ja so, dass Strafverfolger schon lange darauf drängen, dass sie schneller und einfacher auf private Daten von Nutzerinnen und Nutzern zugreifen können. Und das wollen sie auf beiden Seiten des Atlantiks erreichen. Bisher ist das grenzüberschreitend oder atlantiküberschreitend nur über Rechtshilfeersuchen möglich. Da dauert es oft Monate, bis die erfüllt werden. Letztes Jahr haben die USA dann diesen Cloud Act verabschiedet. Der soll dem FBI und auch anderen Behörden weltweit direkten Zugang zu Cloud-Daten von Verdächtigen ermöglichen. Hintergrund war da, dass Microsoft in einem Fall von Drogenfahndung Daten rausrücken sollte. Diese Server dazu waren aber in Irland mit den Daten und das war sozusagen der Präzedenzfall. Mhm. Und die EU ist dann wenig später nachgezogen. Die Kommission hat erstmals im April 2018 diese E-Evidence-Verordnung vorgeschlagen und die sollen Behörden innerhalb von Europa jetzt den Eilzugriff sozusagen auf Beweismittel im Netz geben. Und die Verhandlungen, die jetzt bevorstehen, die jetzt beginnen sollen, die sollen die Brücke sozusagen schlagen mit diesem amerikanischen Cloud Act und der europäischen E-Evidence-Verordnung. Auf beiden Seiten des Atlantiks, wie gesagt, sollen Behörden da direkt beim Anbieter anklopfen können, auch wenn die ihren Firmensitz in einem anderen Land oder eben sogar auf einem anderen Kontinent haben.
Okay, also bleiben wir mal in Europa. Das bedeutet doch, eine Strafverfolgungsbehörde, sagen wir jetzt mal aus Spanien oder Ungarn, die könnte deutsche Internetanbieter oder Provider anschreiben und sie dazu zwingen, Daten rauszugeben, von denen die spanische oder ungarische Behörde sagt, wir brauchen das zur Verfolgung einer Straftat. Ist das richtig?
Ja. Genau, also das steht in dem Vorschlag der Kommission und wenn Dienstanbieter sich weigern, binnen weniger Tage, eben im Notfall sogar binnen weniger Stunden, Nutzerdaten auszuliefern, dann drohen Strafen von bis zu 2% des weltweit jährlichen Umsatzes und das soll eben Konzerne wie Google, Microsoft und so weiter abschrecken, die in so einem Fall dann eben Milliarden zahlen müssten.
Du hast eingangs erwähnt, das hat alles bislang sehr, sehr lange gedauert in solchen Rechtshilfeverfahren, Rechtshilfeersuchen. Jetzt soll das ganz schnell gehen, heißt das, es ist dann in dem Land, in dem die Daten abgefragt werden, keine Justizbehörde mehr zwischengeschaltet, die überhaupt mal prüft, ist das denn rechtens, was die da wollen?
Tja, ganz klar, das ist in der Tat das Neue und auch das Erstaunliche. Und da sagt zum Beispiel auch der Digitalfachverband Bitkom, der sich die Gesetzentwürfe in der Kommission und im Parlament jetzt gerade auch genau anschaut, das könne eigentlich nicht sein, dass da juristische Kernfragen sozusagen im Grunde abgewälzt werden auf Unternehmen. Denn die würden im Zweifel gezwungen und sie könnten nicht unterscheiden, ob es bei der Anfrage von Daten da tatsächlich um eine schwere Straftat geht, bei der sie dann durch das, ja kein schönes Wort, aber durch das zur Verfügung stellen von Daten zur Verfolgung oder auch zur Verhinderung von Straftaten beitragen oder ob es zum Beispiel um Abtreibung geht, die in einem Staat illegal ist, im anderen nicht oder ob es sogar um die, ja man weiß es nicht, um die Verfolgung von politischen Dissidenten geht.
Das heißt, so eine Anfrage wird gar nicht überprüft, ob sie rechtens ist. Man geht davon aus, dass was in dem Staat A ein Straftatbestand ist, muss im Staat B, dort wo die Daten lagern, gar keiner sein, aber die Daten dürfen trotzdem abgegriffen werden. Das ist ja ein bisschen abenteuerlich.
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist eben bisher weder eine internationale Stelle in diesem Gesetzentwurf geplant oder auch mehrere nationale Stellen, die das überprüfen könnten. Und entscheidend wäre nach dieser E-Evidence-Verordnung, wenn sie denn so durchkäme, für eine solche Anfrage von Daten allein das Rechtssystem desjenigen Landes, das diese Straftat betrifft. Und wenn man sich die Rechtsauffassung in der EU anschaut, dann weiß man, das ist ein riesiger Flickenteppich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Das ist ja alles andere als harmonisiert. Auf welche Daten soll denn dabei der Zugriff gestattet werden?
Ja, das ist relativ viel. Inhaltsdaten und Prozess- und Verkehrsdaten. Und das birgt natürlich Probleme, weil der Grund für die Anfrage nicht genannt werden muss. Es könnten also auch Daten schon aus politischen Gründen angefragt werden. Und das ist für die Politik dann wirklich eine schwere Aufgabe, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Organe von Staaten wie Rumänien oder Ungarn, bei denen die EU, das wissen wir ja, jetzt schon zu mehr Rechtsstaatlichkeit mahnt, wenn die da unmittelbaren Zugang zu Daten bekommen könnten, die Provider in anderen Mitgliedstaaten gesammelt haben und wenn es eigentlich um, ja, ich habe schon erwähnt, eigentlich um Oppositionelle geht oder um unliebsame Journalisten.
Es soll dabei auch der Zugriff auf laufende Nutzung, also auf Live-Daten gestattet werden oder bislang nur auf gespeichertes?
Nur auf gespeichertes bisher, soweit mir bekannt, also noch keine Real-Time-Interception, also kein Abhören, Absaugen von Echtzeitdaten. Aber was ich so höre, was ich auch von den Fachverbänden höre, die da genau reinschauen, ist da auf jeden Fall schon das Interesse da. Die Begehrlichkeiten sind natürlich da, das direkt mit in einen solchen Antrag reinzubauen. Und wenn es diesmal nicht klappt, bei den entsprechenden Interessenvertretern, dann vielleicht beim nächsten Anlauf. Also das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen eingepreist, da schon auf nicht nur auf gespeicherte Daten zuzugreifen, sondern auch auf die laufende Nutzung. Dann wird es natürlich richtig interessant.
In der Vorlage steht ja auch, es geht nicht nur um europäische, sondern auch um außereuropäische Unternehmen, die diese Nutzerdaten vorhalten von EU-Bürgern. Die sollen dann auf Anfrage ebenso schnell reagieren und Datenbestände rausrücken wie die in Europa ansässigen Unternehmen. Wie stellt sich die EU denn eine Umsetzung so einer Idee vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Das scheint alles noch offen zu sein, was ich so höre, wenn man etwa an Drittstaaten wie Indien denkt, wo es ja auch viele Cloud-Server gibt, voller Daten, auch von EU-Bürgern, wo die stehen. Letztlich geht es um die Frage, wie konkret können Unternehmen überhaupt dort in die Pflicht genommen werden? Wie kann man das überhaupt verbindlich so regeln, dass es da eine Compliance gibt, dass also alle mitmachen? Die Frage, ob das überhaupt praktisch umsetzbar ist. Also daran scheitert, glaube ich, so ein bisschen dieser Entwurf momentan.
In Brüssel ist ja nicht nur Politikbetrieb. Brüssel ist auch, ja, kann man sagen, so ein bisschen der zentrale Sammelpunkt von Lobbyisten in Europa. Wie haben denn die Interessenvertreter der IT-Industrie auf diese Vorschläge der Kommission reagiert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die begeistert sind.
Auf keinen Fall. Also was ich so höre, macht man sich da große Sorgen um die Unternehmen, besonders um den Mittelstand. Bitkom, die hier die Entwicklung dieser Verordnung mitverfolgen, die machen sich große Sorgen, weil große Unternehmen sagen, die können Stäbe zum Beispiel aufbauen, um die Logistik zu bewältigen bei diesen Anfragen, die kommen könnten. Für kleinere Unternehmen könnte diese Compliance, also das Nachkommen nach solchen Anfragen, extrem teuer werden. Denn man muss sich vorstellen, die müssen ja auf alles vorbereitet sein. Man muss alles vorhalten. Und die Unternehmen müssten im Prinzip jetzt schon anfangen zu investieren. Und dann besteht ja in der Politik, wir sind ja in einem laufenden Prozess einer Gesetzgebung, dann besteht ja immer noch die Gefahr, dass dann der EuGH kommt, der Europäische Gerichtshof, und die Verordnung erstmal kassiert. Und dann sitzen diese Unternehmen auf den Investitionen, die sich da nicht lohnen. Und Problem sehen Lobbys wie Bitkom, dass die Implementierung da extrem teuer werden könnte. Abgesehen natürlich von Fragen der Grundrechte, über die man sich da große Sorgen macht, weil das eben jeden treffen kann. Auch wenn man sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, kann immer noch passieren, wenn es nach der Verordnung ginge, dass dann Daten von völlig unbescholtenen Bürgern in Deutschland auf einmal in Ungarn landen oder sonst wo, wo Nutzer dann vielleicht ins Fadenkreuz geraten, auf irgendwelchen Listen landen, Probleme bei der Einreise haben mit Sicherheitsbehörden und so weiter. Das ist problematisch für jeden einzelnen Bürger, aber eben auch für unsere Zunft, für Investigativjournalisten, auch für Informanten. Und da besteht, wenn man das weiterdenkt, auch die Gefahr von Datenmissbrauch natürlich, von Handel mit Daten, Erpressung und so weiter. Und Bitkom hat im Gespräch auch darauf hingewiesen, dass es da schon Betrugsfälle gegeben habe, wo Daten durch vermeintliche Behörden angefragt wurden. Das waren eigentlich gar keine Behörden. Also man kann da wohl auch eine Menge machen mit Betrugsfaxen und so weiter. Aber es wird nirgendwo kontrolliert. Es gibt kein Wasserzeichen oder so von diesen Anfragen oder kein Siegel, wo man das checken könnte, ob die Anfrage wirklich authentisch ist. Und ein anderer wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, wenn Anfragen kommen. Die Sicherheit von der Datenübertragung, die sei gar nicht klar, habe ich auch gelernt bei möglichen Anfragen, ob jetzt diese übermittelten Daten dann noch sicher wären.
Das heißt, es ist noch gar nicht geklärt, wie diese Daten dann von A nach B kommen?
Genau. Ja, das ist also noch nicht, also klar, man kann das natürlich auf irgendwelchen anderen Cloud-Servern ablegen. Mhm. Die Frage ist A, wie sicher sind sie dann und wie sicher ist die Übertragung zu diesen anderen Servern überhaupt? Oder könnten die dann möglicherweise auch schon abgeschöpft werden? Müssten die verschlüsselt werden und so weiter und so weiter? Das ist alles noch völlig unklar und das macht natürlich die Verbände extrem nervös.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Ich spreche mit unserem Brüssel-Korrespondenten Alexander Göbel über die geplante E-Evidence-Verordnung oder auch europäische Herausgabeanordnung der Europäischen Union, die Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf digitale Daten in anderen Staaten vereinfachen soll. Alexander, du hast eben die möglichen Betrugsfälle erwähnt, die im Raum stehen. Nun gibt es ja auch den Verdacht, dass es nicht nur Strafverfolgern, sondern auch vielleicht Privatleuten aus dem Ausland erlaubt werden soll, diese Herausgabe von Nutzerdaten aus EU-Ländern, von Telekom-Anbietern, Cloud-Diensten zu erzwingen. Ist das richtig?
Also nach dem Entwurf der E-Evidence-Verordnung, so wie sie jetzt ist, dürfen grundsätzlich nur Strafverfolgungsbehörden die Daten anfragen. Aber man kann natürlich eigene Daten als Nutzer anfragen, aber nicht zu Drittpersonen. Aber die Frage zielt natürlich auf das Thema Missbrauch von Daten, wie schon erwähnt. Also es wird auf jeden Fall befürchtet, dass Staaten etwa Informationen zu Dissidenten oder Investigativjournalisten oder sowas verlangen könnten. Oppositionelle, auch Kriminelle könnten da diese mangelnde Kontrolle ausnutzen. Ich habe zum Beispiel von einem Fall gehört, dass Betrüger dadurch einschreiben oder ein Fax vorgeben, dass sie eine bestimmte Stelle seien, die zuständig sei, um bei Providern Informationen anzufordern. Mhm. Das ist natürlich abenteuerlich. Und dann muss jetzt dieser Provider innerhalb von 6 Stunden auch noch liefern, hat also gar keine Zeit, das zu überprüfen.
Besteht da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass mit dieser E-Evidence-Verordnung die eben erst in Kraft getretene europäische Ermittlungsanordnung unterlaufen wird? Darin wird ja geregelt, wie Justizbehörden in der EU grenzüberschreitend angewiesen werden können, Beweismittel rauszurücken. Wenn die Justizbehörden des betreffenden Landes außen vor bleiben, dann ist das doch alles Makulatur.
Ja, die wird schon ein Stück weit unterlaufen, auf jeden Fall. Was aber letztlich auch daran liegt, dass diese bisherige, ja, wir nennen es mal Mutual Assistance, also diese Zusammenarbeit der Behörden, die ja festgelegt ist bisher, dass die viel zu langsam läuft und auch nicht effektiv ist. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, wir brauchen jetzt E-Evidence. Das ist natürlich, es liefert diesen Argumenten natürlich Vorschub, dass das bisherige System schon nicht wirklich gut läuft zwischen den Justizbehörden. Das heißt, wenn man keine Harmonisierung hat, kommen jetzt andere und wollen ein anderes System on top setzen, beziehungsweise das eine durch das andere ersetzen.
Also auf das möglichst niedrige Niveau herunter. Ich habe vorhin schon mal die Lobbyisten erwähnt. Wir sollten aber auch mal ein bisschen auf die Reaktion der Politik schauen. Berlin in Person der ehemaligen Justizministerin Katharina Barley hat schon gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, da machen wir nicht mit. Ist das richtig?
Ja, also Katharina Barley hat ja als Europaparlamentarierin, auch als Justizministerin schon ein Vier-Augen-Prinzip gefordert. Sie sagt, in der gleichen Zeit, in der ein Provider eine Herausgabe von Daten prüfe, müsse der betroffene Staat dann ein Vetorecht haben. Also sie sagt, ich finde auch, sie hat da einen Punkt, wenn sie sagt, mit so einem Vetorecht für den Vollstreckungsstaat sozusagen, ginge das Verfahren dann genauso schnell, aber man hätte eine wichtige Sicherung eingebaut. Da muss man dann schauen, inwieweit die Politik da ja auch an diesem Entwurf jetzt da noch ein bisschen ihren Einfluss geltend machen kann.
Bleiben wir dabei, wie geht's jetzt weiter in Brüssel? Im Frühsommer wurde das EU-Parlament neu gewählt. Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Ist denn damit zu rechnen, Alexander, dass diese Verordnung noch im Kern oder in Teilen abgeschwächt wird oder ist, wie aus Kritiker Kreisen schon zu hören war, sogar noch eine Verschärfung denkbar. Und zwar in dem Sinne, als dass diese Verpflichtung zur Datenherausgabe noch weiter und tiefer gefasst wird.
Das ist beides möglich. Also momentan ist Sommerpause noch, aber in 2-3 Wochen fängt das neue EU-Parlament dann damit an, seine Position zu formulieren. Im nächsten Schritt sollen dann die Gespräche im Trilog folgen, also zwischen EU-Parlament, Rat und Kommission. Wann es da genau losgeht, ist noch nicht klar. Es ist schwierig einzuschätzen, wie es mit dem neu gewählten Europäischen Parlament weitergeht. Da sind die Mehrheiten ja ein bisschen verschoben, ein bisschen anders. Wie sich das Parlament da positionieren wird, ist noch offen. Ist auch noch offen, was bei den Verhandlungen mit den USA rauskommt. kommen wird, feststeht, dass die noch amtierende Kommission und auch einige Regierungen, also was du erwähnt hast, haben viel Druck gemacht, dass diese Verordnung mit möglichst vielen Kompetenzen beschlossen wird. Und ja, jetzt wird man sehen, wie sich das entwickelt mit der nächsten Ratspräsidentschaft und vor allem mit einer neuen Kommission dann, mit Ursula von der Leyen an der Spitze, ab 1. November und einem doch, tja, etwas hartleibigen Parlament, würde ich mal sagen, nach den Ereignissen der letzten Monate da in Sachen Personaltableau, Spitzenkandidatenmodell und so weiter. Und am Ende könnte dieses Gezerre dazu führen, dass das Ganze vor dem EuGH landet. Mhm. Und dann könnte es Variationen geben, Kompromisse. Es ist auch von Co-Regulierungen die Rede, die vielleicht besser oder auch praktikabler wären und flexibler als ein Gesetz. Auf jeden Fall, ja, ist das eine große Verantwortung, auch für uns als Journalisten da genau drauf zu schauen, was da genau beschlossen wird und welche Folgen das alles hat.
Die Strafverfolgungsbehörden der EU machen da ganz schön Druck, wie ich gelesen habe. Die wollen das schnellstmöglich und möglichst nicht im Auge der Öffentlichkeit unter Dach und Fach bringen. Wollen wir mal schauen, was da passiert. Alexander Göbel bleibt dran, mit dem ich gerade gesprochen habe. Über das, was die Europäische Union plant, nämlich die E-Evidence-Verordnung oder auch europäische Herausgabeanordnung. Sie soll Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf digitale Daten in anderen Staaten vereinfachen und zwar ohne Kontrollinstanz dazwischen. Alexander, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
HR Info, Netzwelt.
Die inhaltlichen Details der geplanten E-Evidence-Verordnung der Europäischen Union habe ich eben im Gespräch mit unserem Brüssel-Korrespondenten Alexander Göbel durchdekliniert. Und darin kam auch schon an der einen oder anderen Stelle zum Ausdruck, dass diese Verordnung Kritik auslöst. Unter anderem bei Datenschützern wie dem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar, der jetzt zugeschaltet ist, Herr Schaar. Sie sprachen in einem Blog-Eintrag von einem internationalen Datensupermarkt der Sicherheitsbehörden, den die Europäische Union da vorbereitet. Was genau meinen Sie denn mit dieser Formulierung Supermarkt?
Also beim Supermarkt ist es ja letztlich Sache des Kunden zu entscheiden, in welches Fach er greift. Und genauso ist es bei dieser E-Evidenzverordnung, nur dass es dabei jetzt nicht um Tomaten, Gurken oder Kaugummi geht, sondern um unsere Daten. Und zwar auch gegebenenfalls um sehr sensible Informationen, welche E-Mail ich geschrieben habe, nicht nur an wen ich diese E-Mail geschrieben habe, sondern genau den Inhalt. All diese Informationen können abgefragt werden, wenn ich ein Dokument in meiner Cloud ablege. Selbst wenn das ein deutscher Anbieter ist, dann kann eine ausländische Behörde von diesem Anbieter direkt verlangen, diese Dokumente herauszugeben, und zwar ohne, dass Deutschland oder ein deutsches Gericht da nochmal rüberschaut. Und selbst wenn es mal rüberschaut, es gibt da so bestimmte Einschränkungen bei besonders sensiblen Informationen, ist die Ermittlungsbehörde in dem anderen Staat nicht daran gebunden, was die deutsche Behörde, das deutsche Gericht sagt, sondern die Daten müssen dann herausgegeben werden, selbst wenn das nach deutschem Recht unzulässig wäre.
Das ist schon so ein bisschen was wie ein Freifahrtschein, kann man sagen. Sie sprechen davon, dass den EU-Bürgern damit sogar eine Grundrechtseinschränkung ins Haus steht. In welcher Form denn?
Ja, das ist eine massive Grundrechtseinschränkung, wenn jetzt die Behörde eines anderen Staates, wo es ein völlig anderes Rechtssystem gibt, wo vielleicht Abtreibung noch verboten ist, anders als bei uns, jetzt darüber entscheidet, welche Informationen von einem deutschen Anbieter an die dortige Ermittlungsbehörde herausgegeben werden muss. Und das ist natürlich eine starke Grundrechtseinschränkung. Oder denken Sie daran, dass es bei uns ja ein Bundesverfassungsgericht gibt, das die Befugnisse der Sicherheitsbehörden mit Argusaugen auch beobachtet und die Gesetze gegebenenfalls korrigiert, wenn sie zu weitgehende Befugnisse enthalten. Das würde ausgeschaltet werden, wenn jetzt eine ausländische Behörde, wo eine solche scharfe Kontrolle zum Beispiel durch ein dortiges Verfassungsgericht nicht besteht, dann diese Informationen haben will. Also das ist schon ziemlich einmalig und sehr weitgehend.
Versuchen wir es mal ein bisschen transparent zu machen an einem konkreten Fall. Sie haben in Ihrem Blog-Eintrag den Fall des katalanischen Exilpolitikers Puigdemont als beispielhaft für diese Problematik der in der Verordnung festgelegten Verfahren genannt. Könnten Sie das mal im Detail erläutern, genau an diesem Beispiel?
Nun, da gibt es einen Politiker, der nach Auffassung der spanischen Justiz gegen spanisches Recht verstoßen hat. Der hält sich in der Bundesrepublik auf oder in einem anderen Mitgliedstaat. Und hier sagen die Gerichte, das, was der gemacht hat, ist nach unserem Recht gar keine Straftat. Und trotzdem kann jetzt diese ausländische Behörde diese Daten verlangen. Oder nehmen Sie den Whistleblower, ne, der über deutschen Behörden Informationen über Steuertricks oder gegebenenfalls sogar Steuerstraftaten informiert hat. Ein Staat wie Österreich, wo das Bankgeheimnis unter Grundrechtsschutz steht, könnte jetzt sagen, naja, der hat ja jetzt das Bankgeheimnis verletzt, jetzt holen wir uns die Daten von der Deutschen Telekom. Also auch, das sind Informationen, die ja hochgradig sensibel sind, wo es dann um ganz wichtige Rechtsgüter geht. Zum Beispiel auch um die Frage, wie sieht das eigentlich aus mit dem Zeugnisverweigerungsrecht von Journalistinnen und Journalisten? Ne? Also auch das kann ignoriert werden, wenn nicht im Staat desjenigen, das eine entsprechende Herausgabe anordnet, vergleichbare Regelungen bestehen. Und das ist eben häufig nicht der Fall.
Nicht jeder natürlich ist ein Dissident, ein Journalist, Anwalt oder Arzt. Welche Folgen hätte denn dieser Datenaustausch an diesen Kontrollinstanzen vorbei für uns alle, die wir täglich mit digitalen Produkten umgehen?
Nun, das ist letztlich gar nicht absehbar. Ne, denn überall gibt es Situationen, wo man nicht ganz sicher ist, ist das jetzt noch rechtmäßig oder nicht. Wie ist das zum Beispiel beim Urheberrecht? Das wird von Land zu Land eben auch unterschiedlich gesehen. Und da gibt es unterschiedliche Kontrollmechanismen. Und da wäre es doch das Mindeste, dass man darauf achtet, dass in dem Vollstreckungsstaat, also dem Land, wo die Daten gespeichert sind, nochmal ein Gericht nachprüft, ob eine bestimmte Straftat, wegen derer jetzt die Herausgabe der Daten verlangt wird, überhaupt nach unserem Recht, nach dem Recht eben dieses Herausgabestaates strafbar ist.
Könnte das vielleicht sogar interne Datennetze, also Datenspeicher, Cloud-Systeme von ganz normalen Unternehmen, also jenseits der IT-Branche auch tangieren? Wären die davon eventuell sogar auch betroffen?
Also interne Netze von Unternehmen sind insoweit betroffen, als sie, wenn sie auch nicht nur in einem Staat betrieben werden. Wenn jetzt also ein Unternehmen in mehreren Staaten tätig ist, dann kann es sein, dass hier dann diese E-Evidenz-Verordnung auch greift.
Was bedeutet das denn für die Provider, also für die Firmen, die Daten, ihre Daten, meine Daten, unsere Daten vorhalten, verarbeiten? In der Verordnung steht ja drin, dass diese Daten im begründeten Eilfall sogar binnen 6 Stunden dem Antragsteller zur Verfügung gestellt werden müssen. Wer soll denn da noch drauf gucken, ob das überhaupt rechtens ist?
Also da wird niemand drauf gucken. Das ist genau das Problem. Gerade diese Eilfallregelung bedeutet ja, dass eine Rechtsprüfung auch rein zeitlich gar nicht möglich ist. Das Unternehmen, das dort jetzt die Daten herausgeben soll, hat nicht mal die Chance, genau zu recherchieren, ist denn diese Behörde, von der diese Anordnung stammt, überhaupt berechtigt, solche Anordnung herauszugeben, weil es da ein zentrales Verzeichnis nicht geben soll. Also das ist aus meiner Sicht ziemlich unverantwortlich, wie da mit unseren Daten umgegangen werden soll.
Nun sieht diese Verordnung ja sogar vor, nicht nur Nutzerdaten, die von in der EU ansässigen Unternehmen gesammelt und vorgehalten werden, diesen Vorschriften zu unterwerfen, sondern auch von Unternehmen, die nicht in der EU ansässig sind, hier aber beispielsweise Cloud-Farmen betreiben. Das betreffe ja dann Amazon, Facebook, Google, viele mehr. Ist denn das überhaupt realistisch?
Also da kann man schon dran zweifeln, dass jetzt diese Unternehmen einer solchen Anordnung nachkommen. Aber es wird ja gleichzeitig jetzt auch verhandelt zwischen der Europäischen Kommission und der Regierung der Vereinigten Staaten über ein vergleichbares Abkommen, das im Prinzip auf dasselbe hinausläuft, dass dann eben auch sogar US-Behörden auf die deutschen Anbieter direkt zugehen können und die Herausgabe von Daten verlangen können. Und umgekehrt sollen dann die europäischen Behörden auch in den USA diese Möglichkeit bekommen. Das heißt, das ist nicht eine reine EU-interne Angelegenheit, sondern das betrifft den weltweiten Datenaustausch, der eben bisher über internationale Rechtshilfeabkommen geregelt ist, wo dann eben doch eine Rechtsprüfung noch einmal stattfindet in dem Staat, wo die Daten gespeichert sind und wo die Herausgabe gefordert wird. Genau das soll ja dann unterbleiben. Also das ist eine ganz kritische Entwicklung.
Wer hat denn in so einem Fall noch die Verantwortung für die Übermittlung der Daten? Wenn die an die Unternehmen übergeht, dann ja, wird doch strafprozessuale Verantwortung, kann man sagen, privatisiert. Da schellen doch spätestens in diesem Moment bei Verfassungsrichtern sämtliche Alarmglocken, oder?
Also da würde ja die EU sagen, naja, da gibt es ja ein Gericht, das hat das angeordnet. Aber wenn dabei ein Fehler passiert, wenn zum Beispiel ein Unternehmen jetzt Daten herausgegeben hat aufgrund einer Anordnung, die ungültig ist, dann bleibt die Haftung bei dem Unternehmen. Das heißt, auch dem Unternehmen wird hier etwas aufgebürdet, was sie letztlich nicht verantwortungsbewusst realisieren können.
Im Moment, Herr Schaar, ist ja in dieser Verordnung nur von statischen Daten die Rede, also Daten, die sich nicht verändern, die in der Cloud liegen und die dann zur Verfügung gestellt werden sollen. Aber Strafverfolger hätten ja auch ganz gerne Zugriff auf dynamische, also Live-Daten von Nutzern. Wohlgemerkt ohne diese Zwischenschaltung der Justizbehörden des Landes, in dem diese Daten dann abgegriffen werden sollen. Wenn diese E-Evidence-Verordnung in der geplanten Form kommen sollte, dann wäre es doch nur eine Frage der Zeit, Herr Schaar, bis auch diese Türe aufgeht, oder?
Also leider haben wir in der Vergangenheit genau diese Erfahrung gemacht, dass wenn die Tür erstmal einen Spalt breit geöffnet wird, dass dann relativ bald die Forderung kommt, die Tür ganz aufzustoßen. Und das ist auch sicher in diesem Falle zu erwarten, dass man, wenn man das Instrument erstmal hat, dann versucht, den Anwendungsbereich weiter aufzubohren. Dafür spricht ja auch, dass in den USA diese Live-Überwachung, also das Abhören von Telefonen und Internetverbindungen, was bei uns ja an ganz, ganz strenge Auflagen gebunden ist in Deutschland, dass das dann auch Gegenstand solcher Anordnungen werden könnte. Also genau das ist sicher das Problem.
Auch Amadeus Peters vom Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft sagte dieser Tage, das, was da die EU vorbereitet, ist unausgegoren. Das birgt große Risiken. Selbst Bagatellstrafsachen könnten dann schon in den großen Datensauger geraten, wenn der in Stellung gebracht wird, wenn nur ein Verdacht da ist. Teilen Sie diese Auffassung?
Ja, das ist genau zu befürchten. In dem Moment, wo diese Verordnung in Kraft tritt, gilt nur noch das Recht des anordnenden Staates. Und da haben wir ja gar keine echte Harmonisierung in Europa. Da gibt es riesige Unterschiede. Und was in einem Staat strafbar ist, ist in einem anderen Staat erlaubt. Und genau das ist das zentrale Problem, dass jetzt hier plötzlich eine Nivellierung des Grundrechtsschutzes stattfindet auf dem niedrigsten Niveau.
Wenn Sie in diesen Tagen eine Forderung in diesem Kontext an die Politik richten und formulieren würden, was stünde da drin?
Also zentral ist, lasst das Ding nicht einfach durchlaufen, sondern sorgt dafür, dass die Grundrechte gewahrt bleiben. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass es eine Entscheidung einer Instanz, am besten eines Gerichtes, in dem Staat auch geben muss, wo die Herausgabe verlangt wird, um zu verhindern, dass jetzt Daten abfließen oder herausgegeben werden aufgrund von Strafvorwürfen, die bei uns eine solche Herausgabe nicht rechtfertigen würden.
Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter zur geplanten E-Evidence-Verordnung der Europäischen Union, die an allen Kontrollinstanzen vorbei, das haben wir jetzt gelernt, den Zugriff von Strafverfolgungsbehörden auf unsere Daten, auf die Daten der EU-Bürger ermöglichen soll. Herr Schaar, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das war HR Info Netzwelt zum Thema E-Evidence oder ein Hintertürchen für Online-Schnüffler. Die Sendung gibt's zum Downloaden unter hrinforadio.de und als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.